Die WTS-Saison ist in Abu Dhabi gestartet und ich möchte in diesem Tab Nummer 2 das Ganze ein bisschen Revue passieren lassen. Und an meiner Seite dabei ist in dieser Folge Jonas Schomburg. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim True Athlete Podcast. Ja, Abu Dhabi ist ja jetzt gelaufen und wie ich finde, haben wir zwei sehr spektakuläre Rennen gesehen. Schon bei den Frauen einen sehr emotionalen Sieg durch Andrea Hewitt und auf dem dritten Platz Sarah Village. Eine Newcomerin zum ersten Mal ein Podium in der World Triathlon Series. In diesem Fall Glückwunsch an den österreichischen Verband. Da bin ich sehr gespannt, was da weiter kommen wird. Abu Dhabi, für die, die es verfolgt haben, auf der Formel 1 Strecke, auf dem Yas Marina Circuit, eine sehr technische Strecke. Flora Duffy hat dazu einen Tweet veröffentlicht, in dem sie schreibt: "I hope someone makes me proud and rides that course like it should be." Und Flora Duffy kann das sagen. Sie als aktuelle Weltmeisterin hat den Titel vor allem ja auch dadurch zu verdanken, dass sie auf dem Radfahren nicht nur die Watt auf die Straße bringen, sondern auch wirklich technisch sehr gute Skills hat. Wer ebenfalls auf dem Rad sehr gut unterwegs ist, ist mein heutiger Gast, Jonas Schomburg, der auch in Abu Dhabi am Start war. Leider nicht so erfolgreich, wie er es sich vorgestellt hat. Ja gut, dazu wird er später mehr sagen. Leider gestürzt. Aber erstmal vielleicht mehr zu Jonas. Jonas noch ein sehr junger Athlet, 94er Jahrgang. Nachdem er das Juniorenalter verlassen hat, hat er in Deutschland den Kaderstatus nicht mehr bekommen, hat sich jedoch von seinem Traum nicht weiter abbringen lassen und in seinem sehr jungen Alter schon einiges auf sich genommen, ist in die Welt hinausgezogen, um weiter an seinem Triathlon-Traum zu arbeiten, hat den Verband gewechselt, ist zeitweise für den türkischen Verband gestartet. Jetzt wechselt er gerade wieder zu oder möchte zurückwechseln, startet gerade wieder unter der ITU-Flagge. Und wer Jonas kennt oder wer ihn mal so ein bisschen nachgoogeln möchte, wird sehen, dass er wirklich schon unglaublich viele Rennen auf dem Kerbholz hat. Schon in seinem jungen Alter schon unglaublich viel durch die Welt gereist ist. Eigentlich ein Rennen nach dem anderen bestritten hat und nach, vielleicht auch trotz oder gerade durch alle Widrigkeiten, ab und an auch sein Potenzial hat durchklingen lassen. Letztes Jahr, denke ich mal, war so bisher sein größter Erfolg beim WTS-Rennen in Stockholm, in dem er auf dem siebten Platz landen konnte. Auch dadurch, dass er als sehr guter Schwimmer und sehr guter Radfahrer sich in der Spitzengruppe etablieren konnte und dann auch diesmal einen recht engagierten Lauf bis ins Ziel durchgezogen hat. Ich freue mich sehr, dass Jonas jetzt in dieser Folge dabei sein konnte, so schnell eigentlich auch zur Stelle war. Meine muss erst, na, wir haben jetzt heute, ich nehme die Folge heute am Sonntag auf. Er ist gestern in Abu Dhabi im Wettkampf gestartet. Danach hat er im Prinzip schnell alles zusammengepackt, ist über Nacht nach Hause geflogen, hat eigentlich seine ganzen Blessuren versorgen lassen. Ich habe das auch erst am heutigen Tag, am Tag der Aufnahme, erfahren, dass er gestürzt ist. Das war in den Fernsehbildern nicht ersichtlich. Und ja, ich kann nur sagen, ich habe es gesehen, es sieht schon ziemlich böse aus, aber er macht eigentlich immer noch einen sehr guten und sehr kämpferischen Eindruck. Und ja, hört einfach selbst rein in unser Gespräch. So, Jonas, und damit bist du quasi offiziell bei TAP, dem True Athlete Podcast. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ja, gestern oder eigentlich so über Nacht von Abu Dhabi zurückgeflogen und ja, ich habe eigentlich jetzt eben gerade so dein Grund für dein DNF erfahren und die Hörer sehen es nicht. Ich sehe dich böse zerschrammt vor mir. Du bist gestürzt. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass mein Podcast nicht von gestürzten Athleten. Ich hatte ja Johnny vor mir gehabt, ne? Der ja auch in Kapstadt gestürzt ist. Jetzt sitzt du hier quasi schwer verletzt vor mir. Erstmal so, wie geht's dir?
Erstmal schöne Grüße aus Hannover. Also ich bin zweite Runde relativ, also gut aus dem Wasser gestiegen, als Achter raus, eigentlich mit einem guten Gefühl und dann eben schönen Druck gemacht mit auf dem Rad, um die erste Gruppe zu formieren. Und dann hat sie mich zweite Runde, war ich dann an dritter Position und bei einem U-Turn ist mir dann das Vorderrad weggerutscht und ich lag mit meinem Gesicht zuerst auf dem Asphalt. Und ja,
Wie gesagt,
ist
also können im Podcast die Hörer leider nicht sehen, aber ich kann es sehen. Ja, das Gesicht sieht gut aus.
will ich jetzt nicht sagen. Ja, dann ist mir die Kette noch runtergefallen und dann aber und das Tretlager ist in den Arsch gegangen. Und dann habe ich noch probiert, noch mit eine Runde weiterzufahren, aber hat keinen Sinn gemacht. Dann,
Ja, wie war das? Ich habe, das habe ich leider so in der Übertragung überhaupt nicht mitbekommen. Bist du gestürzt, als du noch in der ersten Gruppe war? Oder, weil die erste Gruppe ist ja auch ganz schön auseinandergeflogen, ne?
genau, ich habe mit Tempo gemacht mit dem Amerikaner Ben Canute und Leo Berger Gomez.
Die haben ganz schön, der Franzose und ein recht junges Gesicht, ne? Der hat auch ganz schön gedrückt vorne.
Ja, und dann habe ich gerade gesehen, dass es hinten die einige Probleme bekommen haben. Und dann war es praktisch, wenn man den Grand Prix-Track verlassen hat und dann kam es einen anderen Asphalt, also eine
Das war so
Klasse.
Kopfsteinpflastermäßig, ne? So
Ja.
pflastermäßig, ja.
Und genau da bin ich dann, ist mir das weggerutscht dann.
Boah.
Und ich war zu dritter Stelle, also ziemlich weit vorne und ja.
Hat's dich allein oder sind auch welche mit?
Nee, ganz alleine. Also
Einfach,
war
ja.
ein einiger Fahrfehler
Sind
zu
aber
schnell.
einige, also der Wien Sylwald ist auch weggerutscht. In Johnnys Gruppe gab es auch einen Sturz. Also glaub, waren nicht alle zu sehen, aber waren einige.
36 haben nur gefinisht, habe ich gesehen. Und ja, also 18 Leute raus, also waren
Das ist
schon.
auch ein Punkt, mit dem ich mit dir sprechen wollte. Ich habe mir auch die Liste angeguckt und habe gesehen, ja Wahnsinn. Also es haben fast also 36 ins Ziel gekommen. Es sind fast 20 Athleten ausgestiegen. Wo ich jetzt nicht genau weiß, oder hast du das mitbekommen, ob das jetzt alles irgendwie Stürze waren oder auch
Nee,
teilweise?
der Kurs war auch ziemlich hart. Ja, für Anfang der Saison war 10 Runden, 4 Kilometer Runde und immer mit U-Turns hoch und runter ging es. Also war schon sehr anspruchsvoll. Und was mir eigentlich auch sehr liegt und natürlich auch
Ja,
Spaß macht. Ne?
ich wollte sagen, ich hatte dich auch so ein bisschen auf dem Zettel gehabt. Ich dachte so, das wäre für dich auf jeden Fall auch eigentlich deswegen schade, ein sehr cooler Wettkampf geworden. Ich muss sagen, so aus der Außenperspektive war es auf jeden Fall sehr geil anzuschauen. Der Kurs auf jeden Fall technisch sehr, sehr selektiv, hat es zum Anschauen eigentlich sehr, ja, sehr attraktiv gemacht. Was mich ist, war teilweise auch, da war auch mal so ein Berg drinnen, ne? Weil man hat eigentlich so, man denkt eigentlich so, okay, Formel-1-Kurs voll flach. Aber ich habe mir so dann irgendwie auch teilweise sagen lassen, okay, der war auch so sehr anspruchsvoll.
Ja, der war schon selektiv. Also nach dem Tunnel ging es immer berghoch und auch nicht, also schon relativ lange, auch fast 500 Meter oder so. Und dann kam es, fährt man wieder runter und wieder hoch. Also eigentlich ging es nur hoch, runter, links und rechts. Also man musste schon seine ganzen Fahrkönnen zeigen und nur man hat auch gesehen, die guten Jungs da vorne, die Zehnergruppe. Die haben echt hart gearbeitet. Ja.
Wie würdest du es so generell, um nochmal zu den vielen DNFs zurückzukommen, habe ich mir so persönlich Gedanken gemacht, weil letztendlich so, also ich, mir scheint es so ein bisschen so, als ist es so auch so ein Trend, der im Kurzdistanztriathlon irgendwie so ein bisschen kommt, dass dass die Zahl der DNFs eigentlich immer größer wird. Dass es jetzt so groß wird, gleich beim ersten Rennen, hat mich überrascht und denke mal, hängt bestimmt auch mit dem damit zusammen, dass dieser Kurs fürs erste Rennen im Jahr so wahnsinnig selektiv war. Ansonsten finde ich, erlebt man eigentlich immer öfter, dass Athleten, die aussteigen, die sehen, es gibt eigentlich keine Chance mehr, Punkte zu holen, zu erkämpfen, dass die dann aus dem Rennen gehen und sich dann quasi schon fürs nächste Rennen schonen. Also in der Mitte der Saison macht das vielleicht ja sogar Sinn. Man kann eigentlich sogar, ich glaube, 36 und man kann, wenn man die Zeit runterrechnen würde, diese Zeitregel, 5% nach dem Sieger. Bis dahin gibt es Punkte. Ich glaube, das kann man fast auf die Sekunde ausrechnen und danach sieht man eigentlich schon, okay, dann kommt eigentlich schon der erste DNF.
Ja.
Ist es so, hast du auch das Gefühl, dass diese Bewegung immer stärker wird und ist es auch etwas, mit dem du arbeitest? Also zum Beispiel bei mir, ich bringe nochmal Geschichte bei mir rein, bei mir war es ja auch, ich bin ja letztes Jahr in Abu Dhabi auch ausgestiegen, bin schon auf die Laufstrecke gegangen und dann hat mein Trainer Joel Filion mich aus dem Rennen genommen. Ganz einfach mit der Begründung, dass er gesagt hat, naja, okay, du kannst jetzt irgendwie abgeschlagen, total unmotiviert noch einen Zehner abschlappen. Aber jetzt gehst du erstmal raus, füllst erstmal wieder so deine Kohlenhydratspeicher auf und heute Abend läufst du nochmal Tempoläufe. Also so einem ordentlichen Speed, der dem Wettkampf eher kommen würde. Siehst du es auch, dass diese Entwicklung einfach so daher kommen, Körner zu sparen und arbeitest du auch damit?
Ja, man kann fast ja jedes Wochenende einen Wettkampf machen, also, und deshalb müsste man schon seine Körner schon einsparen und planen. Aber bei mir ist es keine Sache. Also ich gebe immer alles und versuche das Ding auch zu finishen. Und da ich auch ein guter Schwimmer bin und Radfahrer und bin ich auch meistens in der Spitzengruppe und versuche eben da vorne vom Rad zu steigen und dann mit möglichst Vorsprung dann auch noch und dann zum Laufen zu gehen. Aber deshalb, für mich war das immer keine Sache. Aber in den letzten 2 Jahren, auch vor Olympia, hat man das auch schon öfters gesehen, dass viele Athleten jedes Wochenende ja praktisch gestartet sind, überall auf der Welt. Und dann, wenn sie aussichtslos zurücklagen, dass man sich die Körner spart und dann im nächsten Wettkampf, dann nächstes Wochenende dann wieder, um voll anzugreifen zu können, ne?
Ja, wurde ja auch quasi ich sag mal, ein Aushängeschild eines Vielstarters bist, ne? Du hast ja auch schon im Jahr sehr, sehr viele Wettkämpfe absolviert, um halt auch schon für Rio Punkte zu sammeln, oder?
Ja, ich mache das schon seit Jugend, also dass ich relativ viel starte. Ich liebe das Racing, ne? Und mit den vielen Starten habe ich eben auch relativ viele Wettkämpfe, wo ich Punkte gesammelt habe und kann jetzt, weil ich ja mit jede Punkte für mich selber erkämpfen musste, kann ich auch mal einen Wettkampf jetzt weglassen und mich auf die großen Wettkämpfe vorbereiten. Und
Ja.
das ist natürlich ein großer Vorteil.
Absolut. Und ja, schade, dass es nicht ganz so geklappt hat, aber der Auftakt auf jeden Fall war ja sehr vielversprechend. Also als Achter, glaube ich, also unter den ersten 10 aus dem Wasser. Wie war denn die Taktik so, ich sag mal, für Schwimmen? Ich habe so in der Aufstellung gesehen auf dem Pontoon. Die Aufstellung begann eigentlich so größtenteils von rechts auf. Wo standst du?
Auch weiter rechts. Ich hatte den Start Nummer 20, aber manche haben sich auch mehr, zum Beispiel der Gomez oder Mola sind nach links gegangen, weil die Strömung von links nach rechts drückte oder der Wind.
Ja.
Deshalb, die meisten schnellen Schwimmer waren aber rechts und das war auch, ich glaube, der bessere Weg.
Also haben sich quasi sozusagen heißt es, sie haben sich vermeintlich die schlechtere Startposition gesucht, um aber dann vielleicht so ein bisschen Getümmel aus dem Weg zu gehen.
Ja. Um den Prügel aus dem Weg zu gehen, vielleicht und auch mit der Strömung auf den letzten 100 Metern dann zur ersten Tonne zu kommen. Weil die erste Tonne war relativ weit weg, waren fast 400 Meter.
Ja.
Also doch ein weiter Weg und Aber bei mir war es eigentlich top. Bin gut angeschwommen und war dann direkt hinter Raphael und Schoomans in den Beinen und war dann, glaube ich, Vierter in der ersten Tonne mit den Pojanskis. Also.
Ja, man hat auch gesehen, dass der rechte Zug, der ging ja richtig gut.
Ja.
Der Gomez, also klar, gut, Gomez im Endeffekt hat ja die Schwimmklasse, die auch alleine sich da irgendwo ranzuschwimmen und kommt eh meistens erst, ist jetzt nicht so der starke Anschwimmer, aber generell hat er einfach so die Klasse, um sich dann auch im Laufe des Schwimmens nach vorne zu arbeiten. Aber man hat auf jeden Fall deutlich gesehen, der schnelle Zug, der ging auf der rechten Seite. Hast du dich da mehr an Athleten orientiert? Also, dass du gesehen hast, okay, ein Skyman und ein Raphael, die stellen sich eher nach rechts, also gehe ich auch dahin? Oder war das für dich vorher klar, dass du rechts hingehst und ja, an der Entscheidung hätte nichts rütteln können?
Ja, ich war eigentlich auch mehr dafür, wo die schnellen Schwimmer sind, dann geht man eigentlich auch mal hin. Und die Tonne war weiter rechts, also war rechts eigentlich auch der kürzere Weg, nur mit der Strömung. Das war eben, wusste man nicht genau, wie stark sie ist oder nicht.
Ja.
Aber ich war eigentlich ganz positiv darüber, also rechts zu stehen. Und das war natürlich auch der bessere Weg dann im Nachhinein.
Ja.
Ja.
Ja, wie gesagt, leider dann auf dem Rad nicht ausgezahlt. Was sagst du denn zum weiteren Verlauf? Ich habe ja in meiner ersten Folge mit dem Johnny so ein bisschen versucht, so ein bisschen so eine Voraussage zu machen zum Thema Ergebnisse, die komplett überhaupt nicht hingehauen hat. Ich habe eventuell sogar gesagt, okay, Anfang der Saison fahren die Felder eventuell noch zusammen. Ein Mario gewinnt, der für mich dann überraschend müde war vor einem Richard Murray und habe den Gomez eigentlich sogar noch fast das Podium irgendwie so ein bisschen abgesprochen. Dem hat er ja nun, ja. Gut, er ist im Endeffekt fünfmaliger Weltmeister, ist einfach ein Champion und hat hier wirklich ein krasses Comeback gezeigt. Was sagst du über Thomas Bishop?
Ja, ich kannte ihn schon von ein paar Wettkämpfen und weiß, dass er ein super starker Radfahrer ist und Läufer. Aber war natürlich beeindruckend, was er da noch gezeigt hat im Laufen.
Ja.
Die starken Radfahrer haben sich durchgesetzt. Also Gomez ist ja auch ein starker Radfahrer mit.
Ja.
Und die hintere Gruppe, da hat man schon gesehen, die haben mal sind nicht viel näher rangekommen und haben da auch schon Probleme bekommen, wenn die vorne richtig Druck gemacht haben. Aber natürlich sind alle ziemlich müde gewesen nach dem Radfahren. Und für das erste Rennen war es schon echt hart.
Ja.
Ja.
Ja, sehe ich eigentlich genau. Das war eigentlich auch auf den Bildern genauso zu sehen, dass es hart ist, dass hart gefahren wird und dass die Disziplin Radfahren eigentlich also sowohl bei den Frauen wie auch bei den Männern einen großen Einfluss gehabt hat. Also wir haben natürlich erstmal eine relativ große Spitzengruppe gehabt, die dann aber nach und nach auseinandergeflogen ist und auch Charaktere wie Alasa, Mola, Murray haben ja auf dem Rad viel gemacht und haben ja auch lange Zeit eigentlich so den Rückstand, den sie ja nach dem Schwimmen haben, auch gehalten, haben hart gearbeitet, haben viele von der ersten Gruppe aufgesammelt und teilweise auch selbst viele in ihrer Gruppe verloren. Es war auf jeden Fall zum Ansehen, aus meiner Perspektive von der Couch aus, sehr spektakulär und irgendwo sehr schön, aber natürlich gerade als erstes Rennen schon ein ganz schönes Brett. Ich habe mal so nachdem meine erste Folge veröffentlicht habe, mit ein paar Leuten so telefoniert und haben auch so ein paar Vorschläge bekommen an ein paar Fragen und auf was sie so interessiert und habe mit jemandem interviewt und meinte, okay, ich rede jetzt mal mit dir über das Rennen und da du ja nun ein starker Schwimmer bist, hat er sich gefragt, okay, was schwimmt er einfach so? Also was sind eigentlich so die Zeiten, die ein Athlet im Training bringen muss, um in der WTS und in den ersten 10 aus dem Wasser zu kommen? Was sag mal, was ist vielleicht so eine typische intensive Einheit bei dir beim Schwimmen? Und wenn du es verraten möchtest, aber ich denke mal, da kannst du dich ruhig aus der Deckung trauen, in was spulst du sie ab?
Ja, da unterscheidet man zwischen eben ich sage mal, im Schwimmbecken oder auch im Freiwasser. Ich bin einfach ein sehr guter Freiwasserschwimmer. Und im Becken schwimme ich eben gar nicht so schnell wie vielleicht andere Top Ten
Ja.
der DS-Serie. Aber im Freiwasser kann ich mich eben gut durchsetzen und das ist eben noch was anderes. Aber im Schwimmbecken bin ich jetzt auch nicht der langsamste. Also meine Standardprogramme sind einfach eigentlich so wie 20 mal 100 oder 20 mal 50
Ja.
mit und die schwimme ich dann unter die 50er unter 30 oder die 100er und 1,10 oder also mein schnellster Zeitlauf bei 100 liegt bei 53 und bei 400 um 4 Minuten. Aber da gibt es noch bestimmt noch den einen oder anderen, der noch schneller ist.
Sicherlich, obwohl, glaube ich, im Triathlon gar nicht so viel, oder? Also ich meine, damit bist du schon auf den ersten Metern, was dir bestimmt im Wettkampf auch zugutekommt, schon einer der schnelleren. Mit
Ja, was ich erfahren habe, ist einfach bis zur ersten Tonne und danach verändert sich eigentlich die Position kaum.
ja.
Also bis zur ersten Tonne gebe ich mal Vollgas und da bin ich auch immer gut dabei und die ersten 100 Meter sind eben wahnsinnig entscheidend, ne? Also, und sich dann diese Position zu erarbeiten, da reicht eine Körperlänge und dieses Geprügel. Wenn man nur eine Körperlänge hinten dran ist, das ist sehr energieaufwendig und unglaublich anstrengend auch für
Ja.
1500 Meter Schwimmen, ja. Also
Das.
das Vorne ist schon entspannter und es wird auch weniger geprügelt, muss man sagen.
Ja, da fällt mir auf jeden Fall, ich glaube, wer war denn das? War das David Castro, der danach nach dem Rennen ein Bild getwittert hat? Ich glaube, es war auf Twitter oder auf Instagram, ich weiß nicht wo er über den ganzen Rücken wirklich richtige Kratzspuren hat. Hat mich auch überrascht, dass es im, dass, also dass man so einen Schlag abbekommt und hier und da oder dass man da irgendwo unter Wasser gedrückt wird oder so. Aber so Kratzspuren hat man ja eigentlich eher so dem Mädelsfeld nachgesagt. Aber gut, zeigt natürlich auch, wie hart es da abgeht.
Ja, ist eben keine Mädchensportart, dann wird schon die Ellbogen ausgefahren beim Schwimmen, ne? Also da wird nicht zurückgesteckt bei der Tonne oder da werden alle Register gezogen, ne?
Auf jeden Fall. Sag mal, dein Sturz beeinflusst da jetzt so ein bisschen so deine Saisonplanung, beziehungsweise was hast du dir eigentlich so noch so vorgenommen und ja, musst du jetzt darauf reagieren?
Ja, ich versuche die Wunden möglichst feucht zu halten und aber es sollte eigentlich größtenteils gehen mit dem Schwimmen. Müsste ich ein paar Tage aussetzen, aber ich versuche auf jeden Fall Laufen und Radzufahren umzusetzen. Und dann geht's auch, ich habe noch ein paar Prüfungen in der Uni. Also ich studiere ja auch noch Englisch Sport auf Lehramt.
Wo in Hannover,
Und
oder?
in Hildesheim hier.
Ja.
Und da habe ich noch eine Prüfung zu schreiben und dann geht's nach Südafrika wieder zurück und mache da einen Afrika-Cup in 2 Wochen und dann eben an die Gold Coast in einem Monat.
Alles klar.
Das
Erstmal so ein
nächste.
bisschen, weil du sagst, so nach Afrika zurück, so ein bisschen so dein Background mal so ein bisschen aufrollen. Also ich weiß ja, dass du generell aus einer ziemlich Triathlon-begeisterten Familie kommst. Dein Papa war ja selbst Triathlet, ist ja auch selbst Trainer.
Ja.
Aber jetzt nicht, glaube ich, dein persönlicher Trainer, oder? Du hast
Doch, doch, auch,
doch auch dein
ja.
persönlicher Trainer.
Von
Und
mir. Oder wir waren jetzt, wir sind letzten Jahre immer nach Südafrika gegangen.
ja.
Also im Winter für, um da eben zu trainieren und eben
War
die
sie sogar
Umstände
hier
zu.
sogar als ganze Familie quasi so Familie Schomburg runter nach Südafrika und quasi.
Ein Jahr waren wir alle
Ah, okay.
zusammen. Ja. Also
Oh.
meine Schwester wohnt da auch und arbeitet da als Lehrerin und deshalb haben wir da praktisch ein zweites Standbein aufgebaut. Ja.
Ja. Und wie gesagt, generell muss man ja sagen, hast du ja dein dein Ziel, Profi-Triathlet zu werden oder dich in, im ITU-Zirkus durchzusetzen, den verfolgst du ja schon sehr hartnäckig. Du bist ja von Deutschland, hast die Nationalität gewechselt, bist für die Türkei gestartet, weil
Ja.
letztendlich auch dir gesagt wurde, okay, der deutsche Verband hat in dir keine Perspektive gesehen und hat gesagt, oder möchte nicht mehr weiter oder hätte dich nicht in den Kader genommen. Und du wolltest aber weiterhin international starten. Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das, wenn du für den türkischen Verband startest? Ist das gibt es da große Auflagen? Hast du da große Freiheiten? Wie ist da die Betreuung? Wie ja.
Also, ich bin, nachdem ich Junior war, eben habe ich den Schritt gewagt, eben mit dem Ziel, Olympia 2016 in Rio, die Nation zu wechseln und bin für die Türkei gestartet. Und um eben international starten zu können auch und eben Erfahrung zu sammeln. Und Vorteil ist, ich konnte eben starten, wo ich wollte, also ich musste eben die Punkte haben, um überhaupt ins Feld reinzukommen.
Ja.
Bin ich auch manchmal, zum Beispiel in Hamburg, musste ich dann draußen warten und habe dann eben keinen
Stimmt,
Platz
ich kann mich
bekommen.
erinnern, ne? Das sind so Sachen, wo du nicht. Wo du auf der Kippe standest, nicht gewollt, nur wusstest, kommst du rein, kommst du nicht. Und für den
Ja.
Fall, also man muss ja wirklich sagen, so am Wettkampf, so 10 Minuten vorm Startschuss noch gewartet hast, ob irgendjemand absagt, sodass du
Ja.
nachrutschen kannst, ja.
Also es ist nicht immer ganz einfach,
Ja.
ne? Und ja, und auch man musste sagen, ich musste auch immer relativ viel alleine reisen und ohne großes Betreuerteam oder
Ja.
Massage oder so, weil ich bin eigentlich alleine um die Welt gereist und versucht eben gute Ergebnisse zu erzielen. Und ich hatte eben nur einen italienischen Head Coach noch, den Andrea Gaba, der dann auch unterstützt hat in der Türkei.
Oh, also es ist halt, man kann es quasi zusammenfassen, du hast sehr viel Freiheiten gehabt, im Umkehrschluss aber auch sehr wenig Unterstützung.
Ja, ich konnte trainieren, wo ich wollte. Also hier in Hannover oder eben in Südafrika konnte ich trainieren.
Ja.
Und ja. Das waren die Staaten, wo ich konnte. Das waren die großen Freiheiten, aber es gab eben auch so negative Aspekte mit.
Ja, jetzt kommen wir wahrscheinlich jetzt zu, weil du bist ja jetzt wieder dabei, also du startest wieder unter ITU-Flagge und möchtest jetzt wieder zurückwechseln. Also warum?
Ja, die Situation hat sich eben geändert in der Türkei mit einem neuen Präsidium und da wollte ich mich eben nicht nochmal 4 Jahre binden oder und den nächsten bis 2020 ist nämlich mein Ziel, noch weiterzumachen.
Ja.
Tokio, da bin ich 26 und das ist mein großes Ziel
Eigentlich mit
erstmal.
26 bist du ja auch ja, vom Alter her in einer ziemlich heißen Phase.
Ja, das sehe ich auch so. Also Rio war eigentlich mehr zum dabei sein und lernen und in Tokio dann zu gewinnen. Also,
Ja.
aber ja, so ist man eben.
Wie schaut es generell aus? Der Wechsel dauert, also vor allem erstmal muss der deutsche Verband irgendwie zustimmen oder so. Ist das richtig?
Der Deutsche und der Türkische, ja. Und da muss man eben, also es variiert zwischen 1 und 3 Jahren für die ITU und
Okay.
das wissen wir noch nicht, ne? Also
Also
müssen wir abwarten.
das ist quasi alles noch im Entstehungs- und Verhandlungsprozess.
Ja.
Dann wünsche ich dir auch, also dafür auf jeden Fall alles Gute, dass da das Beste für dich zusammenkommt. Dein kleiner Bruder, ist da eigentlich auch noch so voll dabei?
Er ist ja größer als ich, aber er ist noch 4 Jahre jünger als ich. Aber es war auch jetzt in Abu Dhabi dabei und unterstützt mich.
Ah.
Und ja, wir trainieren zusammen und wir machen auch Wettkämpfe und also Wir sind schon, also es macht Spaß einfach zusammen zu trainieren
Also
und
ihr seid schon beide Trainingspartner, also wichtige Trainingspartner zusammen.
ja. Also wir machen dann vielleicht unterschiedliche Geschwindigkeiten mit dem Programm, aber wir trainieren schon einen großen Teil zusammen.
Ja. Ist es denn, seid ihr denn eine kleine Trainingsgruppe?
Es sind nur ich und mein Bruder
Also
zusammen.
quasi. Na gut, aber ich sag mal, dafür gibt es auf jeden Fall eine hohe Individualität.
Ja.
Jonas, vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke in das Rennen an Abu Dhabi.
Kann.
Ich hoffe natürlich, ich wiederhole mich so ein bisschen, weil bei Jogging war es im Prinzip fast das Gleiche. Ich hoffe, dass natürlich alles schnell wieder verheilt und du so gut wie möglich wieder ins Training einsteigen kannst und dass er natürlich so gut wie möglich weitergeht. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, da du ja auch auf jeden Fall ein Charakter an dem Feld bist. Ja, insofern, Grüße Familie und gute Heilung.
Jo, danke.
Jonas Schomburg, ein wahrer Athlet und auf jeden Fall ein harter Knochen. So, ich denke mal, wir werfen mal so einen Blick auf den Kalender, auf die anstehenden Wettkämpfe. Abu Dhabi ist ja jetzt schon fast so ein bisschen traditionell der Auftakt in die Saison. Und der Großteil des Triathlon-Zirkus wird jetzt weiter nach Australien oder Neuseeland fliegen. Denn was eigentlich so im Radsport so ein bisschen die Frühjahrsklassiker sind, sind eigentlich so im Triathlon die Rennen im März, Anfang April in Australien und Neuseeland. Und ja, was haben wir da? Da kommt als erstes der Weltcup in Bulalaba am 11. März. Dieses Mal über die olympische Strecke. Ja, mit einem, ja, muss ich mal sagen, ein eher dünnes Feld, ein eher schwaches Feld. Liegt sicherlich auch daran, dass einfach es noch relativ nah an Abu Dhabi ist. Und drauf folgend gleich ein anderes Highlight wartet, und zwar die Super League Triathlon Serie. Eine neue Serie, ein neues Wettkampfformat, initiiert von Chris McCormick. Ja, auf jeden Fall ein Event, dem ich mit viel Spannung entgegenblicke. So ein bisschen. Wie kann man die Moos beschreiben? Ich sag mal, vielleicht so ein bisschen die NBA des Triathlons. Es handelt sich hier quasi um ein geschlossenes Feld. 25 Athleten haben einen Vertrag mit der Super Triathlon Series. Und ja, diese 25 Athleten kämpfen in fünf verschiedenen Wettkämpfen, treten gegeneinander an. Und kämpfen um ein richtig fettes Preisgeld. Ich habe gehört, so um 1,5 Millionen Dollar. Ja, das ist ziemlich massiv. Darum stehen auch so einige große Namen auf der Liste. Also wenn ich mal so gucke, da haben wir hier, ursprünglich hatten wir beide Brownie Brothers, Alistair und Johnny. Johnny hat er jetzt vor kurzem zurückgezogen aufgrund einer Hüftverletzung. Ja, nichtsdestotrotz, der Olympiasieger Alistair ist immer noch vertreten. Javi Gomez auf jeden Fall am Start. Die Russen mit Dimitri Poljanski, Aaron Royal, Henry Skillman, Richard Wager. Also ich könnte noch einige aufzählen, auf jeden Fall. Auch einige Athleten, die eher auf der Langdistanz zu finden sind, zum Beispiel Cameron Dye oder Terenzo Bozzoni. Generell ist es dann doch eher, ich denke mal, Kurzdistanz dominiert, weil einfach die Distanzen sehr, sehr kurz sind. Es handelt sich wohl immer so um recht kurze Sprint-Triathlons, um 300 Meter Schwimmen, 6 Kilometer Radfahren, um die 2 Kilometer Laufen, die dann aber in verschiedenen Formaten mehrmals wiederholt werden. Das Ganze findet am 17., 18. und 19. März statt. Und zwar auf Hamilton Island. Also es gibt definitiv schlechtere Wettkampforte. Und Die ersten drei Rennen. Das geht los mit den Triple Mix. Glaube ich, ein Rennformat, in dem mehrere Sprint-Triathlons wiederholt werden und dabei die Disziplinenreihenfolge immer wieder vertauscht wird. Am nächsten Tag der Equalizer, am letzten Tag da heißt das Format The Eliminator. Ich müsste nochmal selbst schauen, oder ihr könnt selber nachschauen, wie genau diese Formate funktionieren, was da die Regeln sind. Auf jeden Fall ein neues interessantes Konzept, Disziplinen durcheinander gewürfelt, teilweise auch zeitlich versetzt voneinander ausgetragen, mit dem Ziel, dass man versucht, die verschiedenen Stärken der Athleten auszuspielen. Ja, medial auch recht interessant, Fox Sport und auch Eurosport haben sich schon Rechte daran gesichert. Also ja, ich blicke den Tag voraus, an dem ich Triathlon auf Eurosport sehen kann. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Was kommt noch? Weltcup Neuseeland in New Plymouth Anfang April. Und als nächstes großes Highlight dann am 8. April Gold Coast. Das nächste WTS-Rennen, auf das sich, denke ich mal, die meisten Athleten, die jetzt nach Australien geflogen sind, hauptsächlich vorbereiten werden. Aus deutscher Sicht steht an am 18. März in Saarbrücken, in Potsdam. 18. März in Potsdam steht an ein Test, dem sich alle deutschen Athleten stellen müssen, sofern sie international an die Startlinie gehen wollen. Also es ist wohl ein Test aus 800 Meter Schwimmen und auch 5 Kilometer Laufen. Den genauen Modus, denke man, kann man sich auf der Verbandsseite durchlesen. Ja, ich denke mal, ich hoffe, ich schaffe es mal vorbeizuschauen. Wird interessant, das zu sehen. Neue Wege, meine, es gab es ja jetzt vorher so noch nicht, die da eingeschlagen werden. Ich bin gespannt, was da rauskommt. So, ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, sofern ihr irgendwelche Anregungen habt, ja, schreibt mal auf Facebook, kommentiert auf SoundCloud. Übrigens bin ich jetzt auch auf iTunes. Also ich bekomme ja eine immer größere Bandbreite, auf die ihr mich erreichen könnt. Und ja, ich werde einfach mal sehen, wie sich die Saison so gestaltet, wann ich den nächsten Podcast machen werde. Generell werde ich natürlich schon versuchen, eine gewisse Regelmäßigkeit einzuhalten. Ich werde mal sehen, wieso das Zeitfenster ist, inwiefern ja, ich die Podcasts aufstellen kann. Wie gesagt, ihr werdet sehr nett mal mitbekommen in den sozialen Medien, wenn ich einen neuen raushaue. Ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen, macht's gut, haut selbst im Training ordentlich durch und wir hören uns. Ciao.